Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Vor gut 200 Jahren erschien Goethes Westöstlicher Divan. Das britische Verlagshaus Ginkgo Library und der Suhrkamp Verlag in Deutschland geben aus diesem Anlass die Anthologie Ein neuer Divan heraus, gemeinsam geschrieben von 24 Dichtern aus Orient und Okzident. Wie reagieren in einer globalisierten Zeit die Dichter auf die jeweils andere Kultur? Gelten Wein, Lebensphilosophie, Liebe, Schönheit und Poesie noch immer als Referenzgrößen? Wo die politische Sprache Konfrontationen setzt und Kriege heraufbeschwört, schafft die poetische Sprache Verständnis füreinander. Goethe wollte mit seinem westöstlichen Divan eine Annäherung zwischen Orient und Okzident befördern, was ihm weniger als er erhoffte gelang. Heute sehen sich die Dichter des neuen Divan wie vor 200 Jahren noch immer in der hochaktuellen Rolle poetischer Vermittler zwischen westlichen und östlichen Kulturen und Religionen. Cornelia Jentsch hat sich dem neuen Divan zugewandt und stellt uns das internationale Buch der Verse als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Über den neuen Divan sprechen kann man eigentlich nur, liest man ihn von Goethes westöstlichen Divan aus. Und diesen wiederum kann man erst vollends in seiner Bedeutung erfassen, kennt man den Divan des persischen Dichters Hafiz, von dem sich Goethe inspirieren ließ und den er als seinen Zwilling bezeichnete. In diesen sich aufeinander beziehenden Büchern offenbart sich nahezu eine westöstliche Kultur- und Geistesgeschichte. Divan, das bedeutet auf Persisch Sammlung oder Versammlung. In diesem Jahr feiert Goethes westöstlicher Divan seinen 200. Geburtstag. Ungebrochen aktuell seit damals ist, dem politischen Dissens zwischen Orient und Okzident einen permanenten poetischen wie kulturellen Austausch entgegenzuhalten. Hafiz gehört neben Rumi, Ferdowsi oder Nizami zu den großen persischen Dichtern. Man nennt ihn auch eine mystische Zunge und Dolmetsch der Geheimnisse. In seiner im 14. Jahrhundert entstandenen Poesie feierte er nach persischer Dichtersitte den Wein, der Weisheit innere Einkehr und Nachsinnen über das Leben befördert, und die Liebe, die höchsten körperlichen Genuss, Schönheit und Verlangen gibt. Den über 60-jährigen Goethe faszinierte an dieser Dichtung die Präferenz des Diesseitigen gegenüber dem versprochenen Heil des Jenseitigen. Trinken, Liebe zu beiderlei Geschlechtern wie Dichten waren für Hafiz der wahre Gottesdienst. Noch heute steht in iranischen Haushalten mindestens eine Hafiz-Ausgabe, aber keineswegs immer ein Koran, wie der Orientalist Stefan Weidner in seinem den neuen Divan beigegebenen Essay schreibt. Es gäbe, meint Weidner, kein besseres Heilmittel gegen den Fundamentalismus, als den reinen Wein, den Hafiz seinen Zeitgenossen eingeschenkt habe.
Man muss Hafiz lesen, wie Goethe ihn gelesen hat, um die islamische Welt in ihrem ganzen Potenzial wiederzufinden. Es ist der Islam eines inneren, gottsucherischen Religionsverständnisses, jenseits der allzu häufig starr ausgelegten Scharia-Gesetzgebung. Es ist ein universalisierbarer Islam, der geschichtlich gewachsen ist und sich christliche, spätantike, zoroastrische, indische Motive einverleibt hat, sie als Teil des eigenen Erbes begreift.
Der Verleger Kotta hatte den 1812 bei ihm verlegten Divan von Hafiz in der frischen Übersetzung des Orientalisten Josef von Hammer-Purgstall umgehend seinem Autor Goethe zugesandt. Der Weimarer Dichter entdeckte im Divan eine Denk- und Welthaltung, die er seit der Französischen Revolution in der westlichen Zivilisation zunehmend vermisste. Goethe sah ein velociferisches Zeitalter in seinem schnellen Wechsel von Technik, Moden, Werten und Trends heraufziehen und befürchtete einen Fortschritt, der die humanistischen Forderungen nach Gedächtnis und Erinnern beiseite wischt. Als Gegengewicht dazu, als Stellungnahme und Selbstvergewisserung, veröffentlichte Goethe 1819 seinen westöstlichen Divan. Die Gedichte ergänzte er durch Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis. Mit seinem vermittelnden Versuch war Goethe seiner Zeit weit voraus. Vehement lehnte er auch Voltaires aufklärerische Mahomet-Tragödie und dessen Sicht auf den Propheten als machtbesessenen religiösen Fanatiker ab. Den Begriff Weltliteratur, erstmals von Christoph Martin Wieland verwendet, gab Goethe die bis heute gültige Prägung einer übernationalen, kosmopolitischen und dem Geist des Humanismus verpflichteten Literatur. Doch Goethes Begeisterung zeitigte nur mittelbare Früchte. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts sah sich die orientalische Poesie von der Philologie diskreditiert, als geschmacklos, primitiv archaisch, manieriert und insgesamt als dem abendländischen Geschmack ungenießbar, wie Stefan Weidner schreibt. Rassenlehre und Kolonialismus taten ihre Wirkung. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lagerten beim Cotta-Verlag unverkaufte Erstauflagenexemplare des westöstlichen Divans. Viel Lob gebührt dem britischen Verlagshaus Ginkgo Library, das im Jubiläumsjahr mit der Anthologie A New Divan eine zeitgenössische Fortführung des westöstlichen Divans initiierte. Der Surkamp Verlag editierte diese Anthologie fast zeitgleich auf Deutsch. In ihrem Vorwort zur deutschen Ausgabe schreiben die beiden Herausgeber Barbara Schwepke und Bill Swenson:
Seit den Perserkriegen der Griechen wurde der Orient als fremd, als eine Bedrohung für den Westen gesehen. Eine Bedrohung, die gleichwohl eine zentrale Bedeutung für die Konstitution der westlichen Identität hatte. Um diesen lyrischen Dialog im Anschluss an Goethe zu ermöglichen, beauftragten wir 24 Dichter, Gedichte als Antworten auf die Themen der 12 Bücher von Goethes ursprünglichem Divan zu schreiben.
Wie reagieren nun die Dichter der heutigen globalisierten Zeit auf die jeweils andere Kultur? Gelten Wein, Lebensphilosophie, Liebe, Schönheit und Dichtung noch immer als Referenzgrößen? Die poetische Vermessung der heutigen Welt im neuen Divan ergibt einen nahezu identischen Befund. Weder haben sich Orient und Okzident angenähert, wie es Goethe so gern befördert hätte, noch widerstanden Westen wie Osten dem Veloziferischen. Der 1930 in Syrien geborene Dichter Adonis, der als der große alte Meister der Poesie, des Säkularismus und der freien Meinungsäußerung in der arabischen Welt gilt, eröffnet den Dichterreigen mit einem Brief an Goethe.
Der Westen liegt hinter dir, aber der Osten nicht vor mir. Zwei Ufer eines einzigen Flusses, der tiefer strömt als jeder Abgrund und stärker trennt als Fels. Ist etwa der Westen der Anfang des Ostens? Ist etwa der Osten das Ende des Westens? Die Mythen sind verwundet, im Osten wie im Westen.
Goethe gab im 6. Buch des Divans, dem Buch der Sprüche, seinen Lesern aufbauende, beratende Worte mit auf den Weg. Und er beschwor die Herrlichkeit des über das Mittelmeer zu uns gekommenen Orients. Nur wer Hafis kenne, wisse, was Calderon gesungen. Wisse also um den Einfluss der orientalischen auf die westliche Literatur. Im neuen Divan heißt es eher: Mach keine Sprüche, schenke mir reinen Wein ein, sage mir die Wahrheit. An den Haltestellen des Orientexpresses steht heute Mind the Gap, achte auf die Lücke, wie der 1953 in Marokko geborene und in verschiedenen europäischen Ländern lebende Jill Ortlieb sein Gedicht betitelte.
Mind the Gap habe ich in dem Zug nach Piräus gelesen, zwischen den Waggons und der Bahnsteigkante, zwischen dem anderen und sich selbst, dem Osten und dem Westen, den Griechen Homers oder Sapphos und denen, die herumkrakehlen.
Die Globalisierung mit ihren politischen Verwerfungen torpediert die Suche nach Schönheit, Lebensweisheit und erotischer Liebe. Eine Suche, die im aktuellen Kontext fast anachronistisch anmutet. Suleika, die große Liebende in Goethes Divan, heißt im Gedicht des 1945 im Libanon geborenen Abbas Beydoun Marilyn Monroe, die
das Elend der Welt und die Unvollkommenheit der Liebe in den Selbstmord trieb, die über Millionen strahlte, die vom Theater in ihre Leben zurückkehrten, über ihr mangelndes Gleichgewicht klagten und dass sie zu wertvoll wären für diese unreife Frau.
Die Poeten, so konstatiert Beydoun, sind nur noch Gefangene der Rechenzentren der Gegenwart. Sulejkas leben heute in einem Flüchtlingsheim mit dem Bild des toten Bruders an der Wand. Die Welt hat keinen Platz mehr für Spiritualität und einen Gott, der nicht Forderungen stellt, sondern verlässlich ist und tröstet. Angesichts der Konfrontationen zwischen Nationalitäten und Religionen, derer man sich bedient gleich einer Ware oder eines Werkzeugs, beschreiben nicht wenige der poetischen Bestandsaufnahmen heute Einsamkeit, Ratlosigkeit und Ernüchterung. Hinter Goethes Sulejka verbarg sich einst Marianne von Willemer, Ziehtochter und spätere Frau des Frankfurter Bankiers Johann Willemer, in die sich der ältere Dichter verliebte. Goethes Buch Sulejka ist ein poetisches Zwiegespräch, verfasst von beiden Liebenden zu gleichen Anteilen, wie man heute weiß. Der 1964 in Österreich geborene Raoul Schrott lässt seine moderne Sulejka nur noch einen Monolog sprechen.
Woher ich komme, ist wieder und wieder die Frage. Mir ist der Weg kaum mehr recht bewusst. Sie trifft auch meinen Vater mit derselben Anklage, deretwegen er gehen musste, um den Verlust von Familie und Land hier gut zu machen als Taxifahrer. Und mit zwei Gläsern billigen Weins, sobald die Schicht endet, er sieht sich nunmehr als Bewahrer unseres Glaubens und hebt Shiraz in den Himmel, als wäre es das Paradies.
Die iranische Stadt Shiraz war der Geburtsort des Dichters Hafiz. Der Vater sehnt sich nicht nur nach der Stadt, sondern nach einer auch für ihn fernen, untergegangenen Kultur. Bezeichnenderweise geben gerade die Dichterinnen dem neuen Divan andere Stimmen bei. Im Buch der Parabeln schreibt die 1973 in Brasilien geborene Angelica Freitas über das erwachende Selbstbewusstsein von Frauen, die ihre gesellschaftliche Situation immer klarer einschätzen. Nicht nur Liebe und Anbetung, sondern Gleichberechtigung im Alltag ist diesen Frauen wichtig. In ihrem Gedicht »Der Pfau auf dem Dach« spielt Freitas auf eine Zeile Goethes an, in der er eine Pfauenfeder im Koran findet. Im Orient symbolisiert der Pfau den Engel Gabriel oder Djebrail, der Mohammed den Koran überbrachte. Freitas schreibt:
»Findet eine von uns, beglückt, eine Feder des Tiers, wird sie nach Hause tragen, legen in ein heiliges Buch. Jahre später wird man erinnern, der Vogel oben, sein offenes Rad, das Schweigen von 40 Frauen, wie es ist, fast nichts zu wissen, von uns selbst, von der Mechanik des Fliegens.«
Das letzte Buch in seinem westöstlichen Divan widmete Goethe dem Paradies. Der 1940 im Irak geborene Fadil al-Assawi und die 1984 in Deutschland geborene Nachdichterin Maren Kames beschreiben es je in einer eigenen Fassung. Al-Assawi bezieht sich direkt auf Hafiz, der das Paradies als auf Erden gegeben preist und den Menschen dafür die Augen öffnet. Ein zur Hafiz-Zeit rebellierender Akt gegen die himmlischen Paradiesversprechungen des Islams. Al-Assawi macht in klimagefährdeter Zeit daraus eine Wertschätzung unserer irdischen Natur.
Wir haben weit sich hinziehende Wälder und grüne Weiden, strömende Flüsse und hohe Berge, die wir besteigen können, wenn die Sintflut kommt, und Meere übervoll mit Fischen und Ozeane, in denen sich Wale vergnügen, und Mädchen mit von den schönsten, die Gott der Erhabene geschaffen hat. Und auch die Schlange gibt es, die wir im Käfig bringen, bei uns tragen, damit sie in den Zweigen des Baumes herumklettern kann. Was wollen wir mehr?
Maren Kames übersetzt nicht Al-Assawis Gedicht, sondern sie antwortet aus Sicht einer modernen, jungen europäischen Frau darauf. Sie zeigt kein Verständnis für die ausschließlich männlichen Engelsfiguren und für die Dichter-Dads, denen
Girls nur als Erscheinung auf fernschimmernden Verführungssternen, selbstredend in Besitz von voll intakten Jungfernhäuten und nur als Beauties was bedeuten.
Die emanzipierte und zumeist urbane Generation kann mit dem Liebeswerben eines Majnun, eines Liebesverrückten aus einer alten arabischen Legende, nicht mehr viel anfangen. Für sie sind solche Typen nur noch Verrückte einer alten, patriarchalen Ordnung. Wie Goethe damals schon befürchtete, entwertet die veloziferische Welt immer stärker die Sprache. Wo sie funktional und pragmatisch als Machtinstrument eingesetzt wird, wird sie radikal entpoetisiert. Eine solche eigentlich unvollständige Sprache kann eine allumfassende Kommunikation nicht mehr übernehmen. Etwas von unseren menschlichen Verständigungsmöglichkeiten bleibt auf der Strecke. Die 1955 in Italien geborene Antonella Anedda rettet die Sprache ins Schweigen.
Wörter, das ist leicht zu begreifen, kann ich, ohne euch zu verletzen, nicht äußern. Also, Wörter, seid gut, geht ins Schweigen.
Auch der 1955 in Jordanien geborene Amjad Nasir beschreibt diese erfahrene Ohnmacht der Worte und damit auch die von Dichtung und Kultur angesichts der Kriegsherde und Zerstörungen in den Ländern des Orients.
Du wirst Vergil nicht als Begleiter brauchen auf einer Reise zwischen Körperfetzen und Gewimmer, denn selbst ein Mann mit einem Holzbein oder ein Kind mit einem Kanten Brot in der Hand, an der Hüfte eine Plastikpistole, selbst diese beiden können dich durch die neuen Kreise der Hölle führen.
Warum die Worte die Welt nicht mehr wie zu Hafiszeiten poetisieren und erhellen können, warum Weisheit kaum noch ein erstrebenswertes Gut scheint und Wahrheit wie Dichtung inflationär geworden sind, darauf gibt der 1962 in Dresden geborene Durst Grünbein eine Antwort.
Fake News, sagt man, Keim für den Verdacht, dass da etwas Wahrheit nicht mehr stimmt. Hashtag Lüge, das Gerücht regiert, infam. Schwer missbrauchte Worte, die ein jeder kennt, Freiheit, Glaube, Sicherheit und keine Scham. Lüge, Lüge, wiederholt wird festes Fundament, Demagogentheorem. So geht das, so setzt ein Wort die halbe Welt in Brand. Islam. Sprache, Täuschung, war von Anfang an. Alle lügen und die Dichter sowieso.
Hat sich die Welt tatsächlich radikal verändert seit Hafis und Goethes Zeiten? Oder hat sich nicht auch die Art der Beschreibung ernüchternd verändert? Denn auch und gerade das ist die Moderne, das Erkennen von Zusammenhängen und Machtgefügen. Der 1944 in Palästina geborene Murid Barghouti beschreibt moderne Tyrannen, die in ihrer Beiläufigkeit keine Welt- und Ländereroberer mehr, sondern alltäglich geworden sind. Einen Tyrannen erschaffen sei einfach, denn er gleiche dir und mir, wie er schreibt. Sie sind inhärente Beherrscher von Markt und Politik. Die Dichter entziffern die Angst der Tyrannen vor ihren Untergebenen, die jeder Tyrann wie Wasser Tasse für Tasse in seinem unermesslichen Durst trinke, die sich aber gleichermaßen wie Wasser auch sammeln und in dessen Fluten die Tyrannen schließlich ertrinken werden. Der 1941 in Estland geborene Jan Kaplinski spricht von einer Erlösung der Tyrannen von sich selbst. Was bleibt über die Jahrhunderte, und das wäre das Fazit dieses neuen Divans, ist die Rolle der Dichtung. Der 1948 in Marokko geborene Mohamed Beniz spricht über die Zeiten hinweg zu Goethe, allein in der Kneipe der Fremden sitzend mit einem Glas Wein. Als säße der alte Dichter neben ihm, dichtet er ihm zu.
Von West nach Ost kreist der Becher. Meine Trunkenheit singt ein Loblied auf das, was mich frei von Dummheit und Hass leben lässt. Reinen Herzens werde ich nach einer Hymne auf jene Poeten streben, welche zu Ehren des Landes sangen, dass uns die Mutter bleibt, die sie immer war.
Der Untertitel des neuen Divan heißt nicht zuletzt auch deswegen ein lyrischer Dialog zwischen Ost und West. Wo die politische Sprache Konfrontationen setzt und Kriege heraufbeschwört, schafft die poetische Sprache Verständnis und lässt wissen, dass Ost und West nur Himmelsrichtungen sind, in denen Menschen zwar in unterschiedlichen Kulturen, aber mit gleicher Sehnsucht nach Genuss, Schönheit und vielleicht auch ein wenig Weisheit leben.
Sagt Cornelia Jentsch. Sie besprach das deutsch-englische Buch »Ein neuer Divan, ein lyrischer Dialog zwischen Ost und West«, herausgegeben von Barbara Schwepke und Bill Swanson. Erschienen im Berliner Surkamp Verlag, 228 Seiten, kosten 30 Euro. Und das war unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.